Wir haben heute Morgen eine lange Reise durch die Bünde des Alten Testaments gemacht. Und wir kamen zu dem Schluss, dass das ganze Alte Testament auf eine Erfüllung wartet. Ein verheißener Nachwuchs aus Israel ist versprochen, der den Fluch des Bundes der Werke besiegt und den verheißenen Bund der Gnade aufrichtet. Das ganze Alte Testament, es wartet auf das, was kommen soll. Schon einige Jahrhunderte vor Jesu Geburt hat Gott durch die Propheten Hesekiel und Jeremia einen neuen Bund angekündigt, der eben nicht wie der alte Bund ist. Nicht wie der Bund, der durch das Alte Testament vorherrschend war. Nein, ein neuer Bund ist nahe, bezeugen die Propheten. Das war die große Hoffnung. Jeremia erlebte den Zusammenbruch des geopolitischen Reiches Israel. Und er erkannte, das ist die gerechte Strafe für den Bundesbruch der natürlichen Nachkommen Abrahams. Israel dachte zu der Zeit von Jeremia, sie wären sicher. Sie hätten eigentlich absolut Garantie auf den Frieden Gottes, einfach weil sie Nachkommen Abrahams sind. Und Gott hat ja dem Abraham ganz tolle Verheißungen gemacht. Also müssen sie sich um nichts mehr scheren. Sie sagen einfach, Frieden ist da und Gott wird schon alle Feinde besiegen. Doch Gott lässt die Feinde gegen Israel siegen. Und Gott erklärt, dass sie alle Bundesbrecher geworden sind. Und er sie deswegen richtet. Nun kurzer Auszug, Jeremia 11, Vers 8 und dann auch noch Vers 10 und 11. Sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sie lebten alle in der Verstocktheit ihres bösen Herzens. Und ich, spricht Gott, brachte über sie alle Worte dieses Bundes, den ich zu befolgen gebot und den sie nicht befolgt haben. Und dann im zweiten Teil von Vers 10, das Haus Israel und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich bringe Unheil über sie, dem sie nicht entgehen können. Und sie werden zu mir um Hilfe schreien, aber ich werde nicht auf sie hören. Ein schreckliches Urteil. Und es stellt sich die Frage, was ist denn mit den Verheißungen der Gnade? Was ist denn mit den Verheißungen, die Abraham gegeben worden sind? Die sich immer mehr entfaltet haben durch das ganze Alte Testament. Was ist denn mit der Verheißung eines Königreiches, einer ewigen Herrschaft? Ist das alles vorbei? In der Zeit Jeremias wurde Israel besiegt. Erst ein Großteil durch die Assyrer und dann am Ende auch das Südreich durch die Babylonier, 6. Jahrhundert, und sie wurden verschleppt, 6. Jahrhundert vor Christus. Und neben einer Rückkehr eines Überrestes aus dem Stamm Juda, dem die Verheißung galt, des Nachwuchses, und einiger Leviten unter Nehemia und Esra, ist die Hoffnung vor allem diese. Gott verspricht die Aufrichtung eines neuen Bundes. Das ist die Hoffnung. Es lag alles in Scherben. Es lag alles in Scherben. Und man hat gedacht, es ist alles vorbei. Und nun, Gott führt einen kleinen Überrest zurück. Und er verspricht eine neue Hoffnung, einen neuen Bund. Hesekiel 36, Vers 25 bis 27. Hier spricht Gott. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen.
Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinem Nächsten oder einer seinem Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Prophetisch kündigen sie einen neuen Bund an. Die Jahrtausende alte Verheißung der Gnade wird in einem offiziellen Bund der Gnade übergehen und geschlossen werden. Das ist das Versprechen. Dieser neue Bund, er beinhaltet wichtige Unterschiede gegenüber dem Bund der Werke mit Israel. Gott verspricht eine innere Reinigung. Das, was der alte Bund nicht bewirkt hat. Es gab alle möglichen äußeren Rituale, Waschungen, alles Mögliche, was man äußerlich tun musste, was ein Zeichen darauf sein soll, die Notwendigkeit einer inneren Reinigung, aber dass der alte Bund und das Gesetz, es waren nicht fähig, obwohl sie es forderten, das auch in den Menschen zu bewirken. Und nun sagt Gott, nein, ich werde reines Wasser auf sie sprengen. Ich werde dafür sorgen, dass sie rein sind in diesem neuen Bund. Nicht als eine Verpflichtung, ich sorge dafür, ich verpflichte mich selbst, dieses in ihnen zu wirken. Ich werde ihnen ein neues Herz geben, sagt er. Nicht ein unempfindliches, steinernes Herz, das, wenn sie das Gesetz hören, es nichts in ihnen bewirkt. Ich werde ihnen ein empfindsames Herz geben. Etwas, das getroffen wird von Sündenerkenntnis, was lebendig dürstet, hungert nach Gerechtigkeit. Eine wahre Wiedergeburt, eine wahre Beschneidung des Herzens. Gott verspricht, in diesem neuen Bund werde ich meinen Geist geben auf alle, die zu diesem Bund gehören. Ich werde meinen Geist in ihr Inneres geben. Sie werden alle direkte Gemeinschaft mit mir haben, mit Gott, durch seinen Geist. Und sie werden in den Gesetzen Gottes wandeln. Gott verspricht Heiligung. Jeder, der an diesem Bund teilhat, sein Leben wird verändert werden. Und die Propheten versprechen, dieser neue Bund wird unübertretbar sein. Dieser Bund, er ist ein Gnadenbund. Er ist nicht an Werke und Verpflichtungen gebunden. Darum kann er nicht gebrochen werden. Alle Teilhaber dieses Bundes, sie haben völlige Sicherheit, weil er unübertretbar ist. Und sie versprechen, es wird eine allgemeine Erkenntnis Gottes geben. Es wird niemanden innerhalb dieses Bundes geben, der keine persönliche und rettende Erkenntnis des Herrn hat. Im alten Israel, die Bibel ist so deutlich, es gab so viele, selbst von den Leviten, selbst von den Priestern, die den Herrn nicht kannten. Jeremia und Hesekiel, sie prophezeien, es wird einen Bund geben, einen neuen Bund. Da wird man nicht mehr sagen müssen, ach, der eine muss den anderen noch mal erstmal unterweisen, den Herrn zu erkennen. Sie werden alle den Herrn erkennen, eine rettende Erkenntnis im Glauben. Und es heißt, es wird völlige Vergebung der Sünden geben. Das, was die Opfer von Lämmern und Stieren nicht erfüllen konnten im alten Bund, worauf all diese Opfer nur hingewiesen haben, das wird in dem neuen Bund erfüllt, wirksam erfüllt. Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken, verspricht Gott. Zum Ende des Alten Testaments sehen die Propheten bereits die Fortsetzung der Gnade Gottes kommen. Der neue Bund ist nahe. Gott wird einen neuen Bund der Verheißung der Gnade realisieren. In einem neuen Bund wird er die Verheißung der Gnade beschließen. Nun, der neue Bund geschlossen. Wer von euch weiß, wie das Neue Testament beginnt? Was sind die allerersten Worte im Neuen Testament? Der Stammbaum von Jesus. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? Warum fängt Matthäus im allerersten Buch im Neuen Testament mit einem Stammbaum an? Ein Geschlechtsregister. Was soll das denn? Gleich am Anfang bezeugt Matthäus, Jesus ist der verheißene Nachkomme. Das, worauf das gesamte Alte Testament hinweist. Jesus fängt an, er ist die Erfüllung der ganzen Verheißung. Matthäus 1, Vers 1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann geht er den ganzen Stammbaum von Abraham bis Jesus ab. Jesu Geburt ist die Erfüllung der Verheißung des Nachwuchses, durch den der Segen kommen soll. In Lukas 3 geht der Stammbaum dann sogar noch bis auf Adam zurück. Von einer Frau geboren. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das Besondere, was im Alten Testament nur heimlich und verborgen war, es wird im Neuen Testament glasklar offenbart, der verheißene Nachwuchs ist tatsächlich von einer Frau geboren, aber er ist auch Gottes Sohn. Nur Gott selbst kann die Gerechtigkeit erfüllen, die Gott seit dem Sündenfall von den Menschen zurückfordert. Darum sandte Gott seinen Sohn als Mensch in diese Welt, geboren von einer Frau nach der Verheißung an Adam. Und ja, Jesus ist der Nachkomme Abrahams. Das lesen wir in den Stammbäumen, Matthäus 1 und Lukas 3. Darauf macht Matthäus gleich am Anfang deutlich, Jesus ist dieser Nachwuchs von Abraham. Und er lebte unter dem Gesetz. Nochmal, Galater 4, Vers 4 und 5. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Er ist ein Priester wie Levi, ja mehr als Levi, sondern ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, schreibt der Hebräerbrief in Kapitel 7. Jesus ist nicht nur für die natürlichen Nachkommen Abrahams ein Priester, sondern für alle Völker. Außerdem ist Jesus auch ein Nachkomme Davids. Das bestätigt neben den Geschlechtsregistern auch Paulus am Anfang des Römerbriefes, wo er schreibt, er ist ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Also hier auch einmal nochmal, er betont, Jesus ist die Erfüllung dessen, was das Alte Testament verheißen hat. über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unserem Herrn. Auch Lukas Kapitel 1, Vers 31 bis 33, da versicherte der Engel Gabriel der Maria sogar bei der Ankündigung von der Geburt Jesu. Da sagt er, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Das bestätigt der Engel Gabriel. Jesus erfüllt alle Verheißungen, die Gott in den verschiedenen Bünden im Alten Testament gegeben hat. Und darum macht das Neue Testament so deutlich, Jesus ist der neue Bundesrepräsentant. Jesus ist der neue und letzte Adam. Jesus hat ein absolut gerechtes Leben geführt. Er hat das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt. Das ewige Gesetz Gottes. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, Jesus Christus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er kannte keine Sünde, war vollkommen sinnlos, hat vollkommen das Gesetz erfüllt und Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Jesus hat ein sündloses Leben geführt und durch seine Gerechtigkeit die völlige Herrlichkeit Gottes verdient. Doch er hat es erfüllt für die Gläubigen, damit sie gerechtfertigt werden. Dafür war aber nicht nur die positive Erfüllung des Bundesgesetzes notwendig, sondern auch die Bezahlung der Strafe. Es war ja seit Adam, ist der Mensch nicht irgendwie auf Null, sondern er war im Minus. Er hatte Schulden, eine Schuldenlast, die noch abgezahlt werden musste. Jesus hat sich, obwohl er absolut gerecht und unschuldig war, er hat sich ans Kreuz schlagen lassen. Er erlebte die Trennung von dem heiligen Gott. Er ertrug den mächtigen Zorn Gottes stellvertretend für Sünder am Kreuz. Er ist gestorben. Der eine gerechte Nachwuchs. Der eine verheißene Nachkomme. Der eine neue Adam. Er ist gestorben. Als Bundesrepräsentant trug er den Fluch des Bundesbruchs. Galater 3, Vers 13 und 14, da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit, und jetzt hört einmal, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Christus hat den Fluch getragen, der seit Adam auf der Menschheit ruht, und hat den Segen Abrahams erworben. Durch seinen unschuldigen Tod am Kreuz hat er die Strafe für alle Gläubigen getragen, die seit Adam auf den Menschen ruht. Er hat den Teufel besiegt, der den ersten Adam besiegte, und er hat den Segen erworben, den Adam verspielt hat, aber der bereits dem Abraham neu verheißen wurde. Jesus ist das Haupt und der Bundesrepräsentant für alle, die zu ihm gehören. Wir haben heute morgen schon gehört. Ein Bundesrepräsentant ist jemand, der für andere einstehen kann, der für andere sprechen, handeln kann. Christus ist der Bundesrepräsentant für alle, die zu ihm gehören. Darum empfangen alle Teilhaber des Gnadenbundes die Gnade und Gerechtigkeit, die Jesus als letzter Adam erworben hat. Auch hier ein paar Bibelstellen. 1. Korinther 15, Vers 45. Schreibt Paulus, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Ja, das ist ein Zitat einfach, dass Adam geschaffen wurde. Gott hat ihm eine lebendige Seele geschenkt. Jetzt fährt Paulus aber fort, der letzte Adam, und damit meint er Christus, zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Adam war lebendig, Gott hat ihm Leben geschenkt. Der letzte Adam, Christus, er schenkt Leben. Dieser neue Repräsentant, er kann aus dem Tod zurück ins Leben führen. Und darum haben alle, die zu ihm gehören, Anteil an seinen Segnungen, an seiner Gerechtigkeit. Römer 5, Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen, hier geht es natürlich auch um Adam, des einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind. Das haben wir heute Morgen behandelt. Und Paulus fährt fort. So, also auf die gleiche Art und Weise, durch die gleiche Form der Verbindung, durch die gleiche Form der Bundesrepräsentation, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus Christus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Genauso wie wir Menschen durch Adam alle zu Gesetzesbrechern wurden, werden wir alle gerechtfertigt, wenn wir zu Christus, dem neuen Haupt, gehören. Die Ankündigung seines Todes am Kreuz, wo er sein Blut vergießen wird zur Vergebung der Sünden, da setzt er das Abendmahl ein. Und beim Abendmahl beschreibt Lukas in Kapitel 22, Vers 20, beim Abendmahl, ein Tag vor seinem Tod, ein Tag vor seiner Kreuzigung, da nimmt er den Kelch. Und er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir werden morgen früh noch genauer darauf eingehen. Aber so viel ist klar. Jesus hat den neuen Bund geschlossen. Das, wovon im Alten Testament die Propheten prophezeit haben, worauf sie hingewiesen haben. Jesus nimmt beim Abendmahl den Kelch und sagt, das ist der neue Bund. Ich schließe diesen neuen Bund in meinem Blut, dadurch, dass ich mein Blut vergießen werde für euch. Jesus hat den neuen Bund geschlossen. Und dieser neue Bund ist der Bund der Gnade, der über Jahrtausende verheißen war, versprochen war. Dieser erfüllt sich nun in Jesus Christus, dem vollkommenen Gottmenschen. Jesus ist der neue Adam. Er ist der einzige und vollkommene Mittler zwischen Gott und Mensch. Er ist der Prophet größer als Mose, der das Wort Gottes nicht nur offenbart, nicht nur völlig auslegt, sondern auch selbst erfüllt. Er ist der Priester, größer als der Levit Aaron. In Hebräer 7, Vers 24 und 25 lesen wir, dieser aber, weil er in Ewigkeit lebt, Jesus lebt in Ewigkeit, er hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Jesus ist ein größerer Priester als alle Vorschatten im Alten Testament. Und Jesus ist der König, größer als David. Denn sein Königtum hat kein Ende, wie auch Gabriel schon prophezeit hat. Er herrscht. Was hat er gesagt, als er auferstanden ist zu seinen Jüngern? Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Herrschaft im Himmel und auf Erden. Jesus herrscht. Ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Der neue Bund ist der Bund der Gnade und Christus hat ihn geschlossen durch seinen Tod am Kreuz. Das ist das Zeugnis des Neuen Testaments. Das ist der neue Bund. Einige Anmerkungen zu diesem Gnadenbund. Wer sind die Teilhaber des Gnadenbundes? Es ist Abrahams geistliche Nachkommenschaft. Das heißt, alle, die wie Abraham auf den verheißenen Christus vertrauen. Und zwar allein aus Gnade, allein durch Glauben. Allein auf Christus. Tatsächlich macht Paulus deutlich, die Verheißung der Gnade ging immer nur an die geistliche Nachkommenschaft Abrahams. Römer 9, Vers 6 bis 8. Nicht alle, die aus Israel sind, die sind auch Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Wir haben schon heute Morgen gesehen, Gott macht einen Unterschied bei den Nachkommen von Adam und Eva, eine geistliche Unterscheidung zwischen Nachkommen der Schlange und Nachkommen der Frau, obwohl sie beides leibliche Nachkommen von Adam und Eva waren. Und so auch hier, Paulus macht eine Unterscheidung, eine geistliche Unterscheidung zwischen den Nachkommen Abrahams. Und er sagt, genauso wie Abraham Ismael nicht nach Verheißung, nicht durch ein Wunder der Gnade Gottes bekommen hat, sondern weil er so ein bisschen rumgetrickst hat und auf sein Fleisch vertraut hat, hat er Ismael bekommen, aber Isaak war der verheißene Nachkomme, der durch ein Wunder ihnen noch im späten Alter geschenkt worden ist. Und das ist ein Bild für eine geistliche Unterscheidung, sagt Paulus. Die sind Kinder, die glauben an die Verheißung. Nicht einfach die, die ihren Stammbaum bis auf Abraham zurückrechnen können. Und das sagt auch Jesus zu den Juden, die sich allein auf ihre fleischliche Abstammung von Abraham berufen, in Johannes 8. Er sagt, ihr seid Kinder des Teufels. Sie sagen, wir sind Kinder Abrahams, wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. Er sagt, ihr seid Kinder des Teufels. Und den Willen eures Vaters tut ihr. Das heißt, geistig gesprochen, ihr seid Nachwuchs der Schlange. Johannes der Täufer, er nennt die selbstgerechten Pharisäer in Matthäus 3, Vers 7 Schlangenbrut. Was ist ein Schlangenbrut? Es ist der Nachwuchs der Schlange. Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Gerettet werden im Alten und im Neuen Testament seit Anbeginn der Menschheit nur diejenigen, die aus Gnade durch Glauben allein in Christus, dem verheißenen und gekommenen Retter, vertrauen. Und es war nie anders. Hebräer 11 bezeugt das. Alle alttestamentlichen Heiligen, sie hatten den gleichen Glauben wie die neutestamentliche Gemeinde. nämlich den Glauben an die Verheißung der Gnade, die sich im Neuen Testament in Christus im Gnadenbund erfüllt. Die lange Liste, die Hebräer 11 an den Zeugen aufgibt, der Hebräerbrief macht deutlich, das sind alles Menschen, die geglaubt haben wie wir, nicht auf ihre Werke vertraut haben, sondern auf Christus vertraut haben. In Matthäus 28 nach Jesu Auferstehung verkündigt nun Jesus, dass das Evangelium alle Nationen gepredigt werden soll. Denn durch seinen Tod hat er dem Satan den Kopf zertreten. Nun sind die Nationen, die vielen Länder, nicht länger gebunden unter den verblendeten Macht des Teufels. Er hat keine Macht mehr, die Menschen gefangen zu halten im Unglauben. Das Evangelium soll hinausgehen und der gläubige Abraham soll, wie es ihm verheißen wurde, der Vater einer Vielzahl von Völkern werden. Er soll viele geistliche Kinder bekommen, nämlich die Erwählten aus allen Nationen, die durch Christus ihren König ein geistliches Königreich in dieser Welt aufrichten. Jeder, der nicht auf seine eigenen Werke vertraut, der nicht sagt, ach, ich bin schon irgendwie gut genug, sondern ganz auf die Gnade Gottes hofft und allein durch Glauben in Jesus Christus und in sein Werk vertraut, der wird hineingeboren in das geistliche Israel, wie es heißt. Der wird ein Kind Abrahams nach dem Geist, ein Kind Gottes durch Jesus Christus und so Teilhaber am Bund der Gnade. Zu den gläubigen Juden, die seit Anbeginn auf diese Verheißung der Gnade hofften, kommen nun mit der Weltmission alle gläubigen Heiden hinzu. Und sie formen das eine neue Bundesvolk. Das Volk des neuen Bundes. Wie ist das Verhältnis vom Natürlichen und Geistlichen zu verstehen? Auch das ist ein Thema, was häufig aufkommt. Manchmal hat man das Gefühl, im Alten Testament dreht sich alles um das Irdische, um das Natürliche, natürliche Segnungen. Und im Neuen Testament geht es dann plötzlich hauptsächlich um geistliche Segnungen. Und tatsächlich gibt es hier eine Art Dynamik und das ist interessant zu verstehen. In der Offenbarung des Heils, schreitet Gott vom Natürlichen zum Geistlichen. Okay. Erst kommt das Natürliche, dann kommt das Geistliche. Erst kommt ein Tempel aus Stein, dann kommt ein geistlicher Tempel aus lebendigen Stein. Erst kommt das Gesetz, dann kommt die Gnadenverheißung. Erst kommen Tieropfer als ein Abbild, die in sich gar nicht wirksam sind. Dann kommt Christus, das einmalige und wahre, geistlich wirksame Opfer. Erst kommt ein irdisches Reich mit einem irdischen, sterblichen König, dann das geistliche Reich mit einem ewigen König. Es schreitet vom Natürlichen zur geistlichen Realität. Das Natürliche war eine Art Abbild, ein Hinweis auf die geistliche Realität. Und in der Offenbarung schreitet es nun vom Natürlichen zum Geistlichen. Zur Offenbarung der Rettung gehören aber sowohl natürliche als auch geistliche Realitäten. Doch das Natürliche kam erst, vor allem im Alten Testament, bis hin zur geistlichen Realität im Neuen Testament. Bei der Erlösung geht es andersherum. Bei der Erlösung schreitet Gott vom Geistlichen zum Natürlichen. Erst werden wir geistlich, inwendig erlöst. Unser innerer Mensch wird erneuert, dann folgt die Erlösung des Leibes bei der Auferstehung der Toten. Erst wird das Herz erneuert, dann folgt der äußere Glaubensgehorsam. Erst kommt die Gnade, dann folgen daraus gute Werke. Erst gibt es ein geistliches Reich der Erlösten, wie wir es jetzt haben, ein unsichtbares Reich, nicht von dieser Welt, wie Jesus sagt, das ist nämlich die weltweite Gemeinde. Doch mit Jesu Wiederkunft wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde aufrichten, in dem das Reich vollkommen herrlich, geistlich und natürlich besteht. In der Rettung, in der Erlösung schreitet Gott vom Geistlichen zum natürlich Vollendeten. Somit besteht der Gnadenbund in einer Art Zwischenraum. Der Gnadenbund ist geschlossen und viele geistliche Segnungen sind jetzt schon da. Wir haben jetzt schon Christus, unseren vollkommenen Propheten, unseren vollkommenen Priester, unseren vollkommenen König. Wir haben jetzt schon den Heiligen Geist in uns wohnen, direkten Zugang zu Gott und vieles mehr. Doch die absolute und endgültige Erfüllung, sie steht noch aus, bis Jesus wiederkommt. Und über diesen völlig erfüllten Gnadenbund werden wir morgen in der Predigt hören. Ein letzter Punkt noch. Was nützt die Lehre der Bundestheologie? Was nützt diese Lehre eigentlich? Heute Morgen erwähnte ich das Zitat von J.I. Packer, wo er sagt, eine gelungene Hermeneutik ist eine zusammenhängende Auslegungsmethode, die auf ein zusammenhängendes Verständnis der Schrift abzielt. Wie keine andere Gliederung der Bibel zeigt die Lehre des fortschreitenden Gnadenbundes einen systematischen Zusammenhang aller Teile der Bibel. In dieser Bundestheologie wird weder die ganze Bibel auseinandergenommen, auseinandergeschnitten durch Verteilung auf verschiedene in sich isolierte Heilszeiten, noch wird einfach alles vereinheitlicht, als gäbe es keinen Fortschritt und keine Veränderung vom Alten zum Neuen Bund. Es zeigt eine fortschreitende Offenbarung auf und ein zusammenhängendes, geordnetes Wirken Gottes mit den Menschen. Zum Beispiel die Einheit der Rettung. Allein das Kapitel Hebräer 11 zeigt, wie sehr das Neue Testament die Einheit der Rettung durch die ganze Schrift anerkennt. Zu allen Zeiten bestand das Heil immer nur im Glauben an die in Christus verheißene Gnade. Zu allen Zeiten. Adam und Eva wurden gerettet aus Gnade durch Glauben in Christus. Genauso wie Abraham, Mose, David und bis heute alle Menschen allein aus Gnade durch Glauben in Christus gerettet werden. Hebräer 11, Vers 13 bis 16 erzählt eine Liste von Gläubigen auf im Alten Testament und sagt, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie fremd und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. All die Verheißungen, auf die die alttestamentlichen Gläubigen hofften, war im Glauben auf das ewige Leben, auf das ewige Heil, auf eine Stadt, die nicht mit Menschenhand gebaut ist. Nicht auf ein irdisches Reich, ein zeitliches Reich, nein, ein himmlisches. Darauf hofften sie. Und das ganze Neue Testament macht deutlich, seht ihr nicht, es geht im Wesentlichen um diese geistlichen Realitäten. Verliert diesen Blick nicht, diesen Schwerpunkt nicht unter den natürlichen Bildern. Paulus sagt, diese ganzen Bündnisse der einen Verheißung, der Gnade, sie verbinden die ganze Heilsgeschichte. Es ist die Geschichte eines einzigen Heils und eines einzigen Zugangs zum Heil. Aus Gnade, durch Glauben, in Christus. Es ist die Einheit der einen Rettung nach dem Bundesbruch Adams. Und die Bundestheologie zeigt diese Einheit der Rettung auf. Es ist aber auch eine christozentrische Einheit. Das heißt, dass Christus im Mittelpunkt ist. Die Einheit wird so deutlich, Christus ist das Zentrum der ganzen Schrift. Das gesamte Alte Testament, es weist auf Christus hin, kündigt sein Kommen an. Das ganze Neue Testament beschreibt Christi Kommen und erklärt es. Die Mitte ist Christus, der ganzen Offenbarung Gottes. Und zu keiner Zeit ging irgendein Handeln Gottes mit den Menschen an Christus vorbei. Zu keiner Zeit. In Lukas 24 erklärt Jesus den Emmaus-Jüngern nach seiner Auferstehung die Schrift. Und hier heißt es in Vers 27, von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Die ganze Schrift weist auf Christus. Paulus bezeugt in 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das ist in Christus, ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. Versteht ihr, was das bedeutet? Alle Verheißungen, alle Versprechungen Gottes an den Menschen erfüllen sich ausschließlich in Christus. Paulus fasst es zusammen in Kolosser 1, Vers 16 und 17, denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Christus ist die absolute Mitte des Handelns Gottes mit den Menschen. Die Zentralität Christi von Ewigkeit her, seit dem Bund der Erlösung, bis hin zur Ewigkeit und der Erfüllung des Gnadenbundes in der Zukunft, wird erst durch die Bundestheologie in ganzer Größe entfaltet. Es bringt auch eine hermeneutische Einheit. Hermeneutik ist ja das Fachwort für Verständnis und Auslegung der Schrift. Der Puritaner John Owen, er formulierte einmal treffend, der einzige, einmalige, öffentliche, wahrhaftige und unfehlbare Ausleger der Schrift ist niemand anders als der Verfasser der Schrift selbst. Das ist Gott, der Heilige Geist. Und Nehemiah Cox, einer der alten reformierten Baptisten im 17. Jahrhundert, er erklärt, der beste Ausleger des Alten Testaments ist der Heilige Geist, der zu uns im Neuen Testament spricht. Der beste Ausleger des Alten Testaments ist der Heilige Geist, der zu uns im Neuen Testament spricht. Das ist einleuchtend, oder? Wenn der Heilige Geist die ganze Schrift, die ganze Bibel inspiriert hat, dann ist die Auslegung des Neuen Testaments über das Alte Testament die beste und die vertrauenswürdigste Auslegung. In der Bundestheologie wird das Alte Testament durch die Auslegung und den Schwerpunkt des Neuen Testaments verstanden und ausgelegt. Im Bewusstsein, dass sich die Offenbarung fortgeschritten hat. Wenn Paulus in Galater 4 oder in Römer 4 den Bund mit Abraham auslegt und erklärt, dann verstehen wir das nicht als eine neue christlich-gemeindliche Auslegung, die auf die eigentlich ursprüngliche draufgesetzt wird, sondern als die einzig wahre und echte Auslegung des Bundes mit Abraham. Die fortschreitende Offenbarung ist zusammenhängend. Und so kann die ganze Schrift anhand der Schrift durch die Bibel selbst verstanden und ausgelegt werden. Der ganze Hebräerbrief, er handelt davon, dass der neue Bund die Erfüllung des Alten ist. Viel besser ist, der Alte ist abgetan, weil der neue die völlige Erfüllung ist. Weil der neue viel besser und höher ist. Der alte Bund wird im neuen erklärt und ausgelegt. Es ist ein zusammenhängendes System, das auch zusammenhängend verstanden und ausgelegt werden muss. Einheit des Bundesvolkes. Eines der markantesten Merkmale ist wohl die Einheit des Bundesvolkes. Nach der Auslegung des Neuen Testaments ist mit Christus die Trennung zwischen Juden und Heiden abgebrochen, niedergerissen. In Christus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Jude und Heide. Es herrscht Einheit im Bundesvolk des neuen Bundes. Alle gläubigen Heiden werden hineingepropft in die Glaubensfamilie Abrahams. Auf der anderen Seite waren ungläubige Juden niemals Teil des Bundesvolkes nach der Gnade. Jesus ist der eine Hirte über die eine Herde von Gläubigen aus allen Nationen, Sprachen und Stämmen, die seiner Stimme folgen, und er rettet sie. Christus hat sein dreifaches Mittleramt als Prophet, Priester und König allein für sein Bundesvolk, dessen Haupt und Repräsentant er ist in Ewigkeit. Jesus führt sein Bundesvolk auch zu einem gemeinsamen Ziel: die ewige Herrlichkeit, die ewige Ruhe, ein unerschütterliches Reich, ewiges, sicheres Leben in Gemeinschaft mit Gott, mehr als Adam je genoss im Garten Eden. Christus führt sein gesamtes, einheitliches Bundesvolk zu dem ewigen, sicheren Heil, das Adam angeboten war, aber erst Christus erfüllt hat, erworben hat. Außerdem, es gibt eine Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium. Durch die Bundestheologie lässt sich Gesetz und Gnade voneinander unterscheiden. Das Gesetz fordert, es hat Bedingungen, es hat Verpflichtungen, es fordert und es verurteilt für Übertretung und für Ungehorsam. Das Evangelium der Gnade schenkt, wirkt, rettet. Kein Mensch wird oder wurde jemals durch das Halten des Gesetzes selbst gerechtfertigt, außer Jesus Christus, der Mensch geworden ist, sondern allein durch den Glauben an das Evangelium von Gott. Das Gesetz weist Sünder in ihre Schranken, überführt und treibt sie zu Christus und leitet wiedergeborene Christen an, aus Dankbarkeit in der Kraft des Heiligen Geistes ein heiliges Leben zu Gottes Ehre zu führen. Aber eine falsche Auslegung der Schrift führt schnell dazu, dass Gnade und Werke vertauscht werden. Dass Werke vor die Gnade gesetzt werden. Oder das, was eigentlich zur Gnade gehört, plötzlich ein Werk als Werk gemacht wird oder umgekehrt. Die Forderung Gottes vertauscht werden mit seiner Gabe. Die geistlichen Nachkommen vertauscht werden mit den natürlichen Nachkommen. Dazu lernen wir noch was, wenn es um Taufe geht. Dass nicht verstanden wird, in welcher Stellung wir vor Gott stehen. Habt ihr schon mal den Satz gehört, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Solch ein Leid, so ein Unheil, solch eine Krankheit. Habt ihr das schon mal gehört? Nun, was ist die Antwort? Die biblische Antwort: Wir stehen unter dem Bund der Werke. Ihr seht, diese Frage, so viele Menschen, sie argumentieren, als wären sie noch im Garten Eden, zur Zeit der Unschuld. Und sagen, warum herrscht hier eigentlich kein Paradies mehr? Gott, du hast irgendwas hier falsch gemacht. Die Bibel erklärt uns durch den Bund der Werke, wir sind gefallen. Es stimmt etwas nicht, ja, aber es ist nicht Gottes Schuld, es ist unsere Schuld. Wir sind gefallen von seinem vollkommenen Gesetz. Wir sind aus dem Paradies herausgeworfen. Erinnerst du dich nicht? Das ist das, was dir die Realität aufzeigt. Warum es Leid gibt, Krankheit, Not, Geschrei, Tod. Es ist, weil du ein Gesetzesbrecher bist. Wir alle. und in einer gefallenen Welt leben und nicht mehr im Paradies. Oder die Menschen, die sagen, wenn wir fragen, glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Sag ich, ja, ich denke, ich bin ein guter Mensch. Ich bin auf jeden Fall besser als mein Nachbar. Diese Argumentation, sie beschreibt den Bund der Werke, aber in absoluter Blindheit. Der Mensch in sich weiß, eigentlich hat Gott das Recht, von mir zu fordern. Und eigentlich dürfte ich nur belohnt werden, wenn ich ein guter Mensch bin. Doch wie ich heute Morgen schon gesagt habe, in unserer Blindheit, in unserer Verkehrtheit, in unserer Verdorbenheit verdrängen wir das gerechte Gesetz Gottes, drücken es nieder durch unsere Ungerechtigkeit. Aber die Bundestheologie, sie zeigt uns auf unsere Stellung vor Gott. Nach dem Bund der Werke sind wir fern von allen Gnadenerweisen Gottes. Wir haben keinen Grund, irgendetwas von ihm zu verlangen. Das ist der Grund, warum wir nicht im Paradies leben. Wir sind Bundesbrecher. Das ist der Grund, warum wir Gnade brauchen. Allein. Durch Glauben. Allein in Christus. Der einzige Zugang, die einzige Tür zum ewigen Leben. Darum noch einmal ein abschließendes Zitat von Spurgeon, mit dem ich heute Morgen auch begonnen habe. Die Lehre des Bundes gehört zu der Grundlage aller wahren Theologie. Es heißt, wer die Unterscheidung zwischen dem Bund der Werke und dem Bund der Gnade richtig versteht, ist ein Magister der Theologie. Ich bin überzeugt, dass die meisten Irrtümer der Menschen über die Lehren der Schrift auf grundsätzlichen Fehlern bezüglich der Bünde des Gesetzes und der Gnade beruhen. Möge der Herr uns Kraft und Gnade geben, sein Wort immer besser zu verstehen, damit wir seine Weisheit und seine Macht umso mehr preisen. Amen.